Ivy wurde zu einem verschlossenen Kind, das sein Innenleben mit niemandem teilte, außer gelegentlich mit Austin, dessen Zuneigung im Gegensatz zu der der anderen Familienmitglieder bedingungslos war. Es genügt zu sagen, dass weder ihre Mutter noch ihr Vater als Quell für Ivys ausgeprägte Fantasie herangezogen werden konnten. Ivy fragte sich oft, welches Leben sie später führen, ob sie Liebe erfahren würde. Was würde ihr die Zukunft Spannendes bringen? Da ihr der Blick auf Nan und Shan keine Antwort bot, ergänzte sie die subtileren Details aus Büchern. Sie lernte leicht Englisch. Tatsächlich konnte sie sich gar nicht mehr vorstellen, dass sie irgendwann kein Englisch verstanden hatte, und sie wurde eine frühreife Leserin. Die winzige, vernachlässigte West Maple Library, geführt von einer halbtauben Bibliothekarin, war Nans Variante einer kostenlosen Kinderbetreuung und Ivys absoluter Lieblingsort. Sie fühlte sich von düsteren Büchern angezogen, von Büchern über Waisen, unglücklich Verliebte, Gefangene von lüsternen Onkeln und bösen Stiefmüttern, magersüchtige Cheerleader, Außenseiter. In jeder Geschichte sah sie sich selbst, doch all diese Heldinnen hatten eines gemeinsam, und das war ihre Schönheit. Ivy gewann den Eindruck, dass äußerliche Schönheit als Ursprung aller anderen wünschenswerten Eigenschaften galt. Intelligenz, Mut, Willenskraft, Herzensreinheit. Sie durchlief die Grundschule, zählte weder zu den Besten noch zu den Schlechtesten, auch wenn Nan sie gern bei den Besten gesehen hätte, war weder beliebt noch unbeliebt. Als sie nach der 5. Klasse an die Grove Preparatory Day School wechselte, ihr Vater war dort als Computertechniker angestellt, weshalb sie auf dieser gehobenen, weiterführenden Privatschule kein Schulgeld bezahlen musste, stieß sie endlich auf das zentrale Objekt ihrer Sehnsucht. Einen bestimmten jungen Typ, der ihr bis dahin unbekannt gewesen war, adrett, durch und durch amerikanisch. Der Typ Junge, der die Sonntagsschule besuchte und am Muttertag Gänseblümchen für seine Mama pflückte. Sein Name war Gideon Speyer. Ivy begriff bald, dass ein kolossales Wunder vonnöten war, damit jemand wie Gideon sie bemerkte. Er war freundlich zu ihr. Sie hatten sogar ihre Telefonnummern wegen eines Projekts in amerikanischer Literatur ausgetauscht. Aber die anderen Mädchen von der Grove, die Gideon umschwärmten, trugen braune College-Schuhe mit weißen Baumwollkniestrümpfen, während Ivy eine altmodische schwarze Strumpfhose und Nans klobige Schnürstiefel mit Gummisohle anziehen musste. Sie versuchte, den Kleidungsstil und das Verhalten ihrer Klassenkameradinnen mit ihren begrenzten Mitteln so gut wie möglich nachzuahmen, hielt ihre Haare mit einem Stirnband zurück, das sie aus einem alten Seidenschal genäht hatte, warf Kupferpennies auf die efeubewachsene Statue des heiligen Markus auf dem Schulhof, aß im Frühling ihren fettarmen Joghurt und Skittles unter den Pappeln und gehörte trotzdem nicht dazu. Wie sollte sie jemals bekommen, was sie sich vom Leben erhoffte, wenn sie schüchtern, arm und hässlich war? Sie dachte an das Mantra ihrer Eltern. Je härter man arbeitet, desto glücklicher ist man. Sie dachte an das Mantra ihrer Lehrer. Behandle die anderen stets so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Der einzige Mensch, der ihr je praktische Fertigkeiten vermittelt hatte, war Mai Feng. Als Ivy 7 wurde, erhielt ihre geliebte Großmutter endlich die US Green Card. Doch was in der Kindheit 2 Jahre sind, kommt bei Erwachsenen einer Dekade gleich. Ivy liebte Mai Feng noch immer, aber die Liebe war zu einer Art Abstraktum geworden. Geboren aus nostalgischen Erinnerungen, Tränen durchtränkten Kissen und Sehnsucht. Die reale Mai Feng wirkte einschüchternd auf Ivy, brüsk und laut, zu laut. Da sie viel von ihrem chinesischen Vokabular vergessen hatte, antwortete Ivy langsam und unbeholfen auf die unablässigen Fragen ihrer Großmutter. Wenn sie nicht in der Bibliothek war, rollte sie sich wie eine Schnecke auf dem Sofa ein und las, ein Auge auf die alte Chinesin geheftet. Mai Feng erkannte, dass sie keine Zeit zu verlieren hatte. Sie betrachtete es als ihre Pflicht, ihrer Enkelin die beiden Eigenschaften zu vermitteln, die zum Überleben notwendig waren. Eigenständigkeit und Opportunismus. Zu Hause in China hatte das bedeutet, bei ihrer Arbeit als kaufmännische Angestellte bei einem gut situierten Händler für Lederschuhe und Handschuhe die Bücher zu frisieren. Der Händler betrog seine Kunden, indem er für seine Artikel einen Aufpreis verlangte, sogar für die Kunstlederprodukte. Seine Kunden glichen die Differenz mit Falschgeld und Taschenspielertricks aus. Selbst die Ehefrau des Händlers stibitzte Geld aus der Ladenkasse, das sie ihren Eltern und Geschwistern zusteckte. Es war Mai Feng, die all diese Zahlen aufschrieb, die vierstellige Summen im Kopf so schnell addierte wie andere mit einem Taschenrechner, und bei jeder Transaktion wanderten ein, zwei Münzen in ihre eigene Tasche. In Massachusetts angekommen, fand Mai Feng keine Arbeit, doch sie war voller Tatendrang und wandte dieselben Fertigkeiten an, die ihr als kaufmännische Angestellte zu Geld verholfen hatten. Sie klaute in den Geschäften, vertauschte Preisschilder und verlangte Nachlässe für Dinge, die sie selbst beschädigt hatte. Sie versteckte mehrere Produkte in einer großen Packung und bezahlte nur diese. Das erste Mal rekrutierte Mai Feng ihre Enkelin im örtlichen Goodwill für eine dieser Aufgaben, dem günstigsten Discounter der Stadt. Ivy kramte in einer Holzkiste mit Modeschmuck und Blumenbroschen, als ihre Großmutter sie mit ihrem Kosenamen Bao Bao zu sich rief und ihr einen Wollpulli reichte, der nach Mottenkugeln roch. »Hilf mir, den Preisaufkleber zu entfernen«, wies Mai Feng ihre Enkelin an. »Achte darauf, dass du ihn nicht kaputt machst.« Sie warf Ivy einen strengen Blick zu. Ivy schob den Fingernagel unter eine Ecke des weißen $2,99-Aufklebers auf dem Preisschild. Mit winzigen Bewegungen arbeitete sie sich weiter vor, bis sie ein Stück abgelöst hatte, das groß genug war, um es mit Daumen und Zeigefinger zu fassen zu bekommen. Anschließend zog sie den Aufkleber ab, ungemein langsam, sorgfältig darauf bedacht, dass nicht das kleinste Fitzelchen kleben blieb. Sie reichte ihn Mai Feng, die ihn auf ein hässliches gelbes T-Shirt klebte. Dasselbe wiederholte Ivy bei dem 25-Cent-Aufkleber auf dem T-Shirt. Sie drückte ihn auf das Preisschild für den Pulli und achtete darauf, dass auch die Kanten gut hafteten. Mai Feng war zufrieden. Ivy wusste es, weil ihre Großmutter das Gesicht zu einer schiefen Grimasse verzog, das einzige Lächeln, das sie jemals aufsetzte. »Auf dem Heimweg kaufe ich dir einen Donut«, versprach Mai Feng.